Wart ihr heute schon draußen? Wenn man sich umschaut, sieht man überall Bäume mit grünen Blättern und vollen Blüten. Frühlingsblumen bilden hunderte bunte Farbtupfer in Parks und die Luft ist einfach schon spürbar wärmer als noch vor ein paar Wochen. Ich finde, es ist Zeit, Balkon und Garten auf Vordermann zu bringen.
Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
Hi, ich bin Lena, Redakteurin bei utopia.de und möchte euch heute nach draußen holen und fürs Gärtnern begeistern. Keine Sorge, ihr braucht kein Eigenheim mit großem Garten, um Gemüse oder Blumen anzupflanzen. Ein Balkon reicht schon aus und selbst auf der Fensterbank kann man für eine kleine Bepflanzung sorgen. Bevor es wirklich losgeht mit der Folge, hier aber erst noch kurz Werbung.
Hättet ihr gedacht, dass ein Viertel aller Deutschen aus umweltfreundlichen Gründen gärtnet? Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Thom Baumarkt ergeben. Damit das Gärtnern aber wirklich nachhaltig ist, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Für Wildbienen und Co. bieten heimische Sorten mit einem reichhaltigen Nektar- und Pollenangebot die beste Nahrungsquelle. Fündig werdet ihr dabei bei Thom. Hier findet ihr ein nützlingsfreundliches Pflanzensortiment. Es wird von einem Wildbienenexperten geprüft, denn was der Hummel schmeckt, ist nicht unbedingt die Leibspeise des Schmetterlings. Hilfreiche Tipps und Infos zur Artenvielfalt im eigenen Garten gibt's auf thom.de. Den passenden Link findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende. Da mein grüner Daumen auf jeden Fall noch ausbaufähig ist, habe ich mir für diese Folge Rat bei einer echten Expertin gesucht. Dorothee Wächter ist gelernte Staudengärtnerin und Gartenbauingenieurin, Fachjournalistin für Gartenbau, Buchautorin und auch die ARD-Gartenexpertin im Morgenmagazin MoMa. Hallo Frau Wächter, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und willkommen im Utopia-Podcast.
Ja, hallo, guten Tag.
Schön. Wir wollen heute versuchen, einen kleinen Guide zusammenzustellen für alle, die neugierig sind aufs Gärtnern und aber auch Tipps geben für schon ein bisschen erfahrenere Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Sie beschäftigen sich ja seit Jahren mit dem Thema Garten. Was würden Sie denn sagen, ist der wichtigste Tipp für den Start in einen eigenen Garten?
Also wenn man wirklich jetzt eine Fläche hat, dann ist das Allerwichtigste erstmal nicht alles auf einmal wollen, sondern sich einfach überlegen, was ist mir das Allerwichtigste? Möchte ich dieses Jahr Erdbeeren und Tomaten haben? Mhm. Möchte ich einen eigenen Blumenstrauß aus meinem Garten pflücken? Oder will ich einfach den Sommer auf der Wiese liegen und mich wohlfühlen? Das sind so ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Aber wenn ich alles will, dann kriege ich ganz schnell ein Problem, weil ich einfach zu viel will und nichts habe, wo ich so richtig mit dran bin. Wenn ich sage, Gemüsegarten ist das, was ich dieses Jahr möchte, dann gucke ich, dass ich einen Teil finde, der optimal ist für Gemüseanbau, dass ich den mir herrichte, vielleicht schon mal ein paar Ringelblumen dazusetze oder auch ein paar Kosmeen oder auch eine Rose in die Mitte pflanze, um einfach zu sagen, ich habe auch ein bisschen den Blumenaspekt.
Ja.
Und drumherum die Beete würde ich dann erstmal mit einer Gründüngung einsehen, wo dann Sonnenblumen und Bienenfreund und ganz viele auch schöne Pflanzen blühen, der Boden regenerieren kann, weil eigener Garten heißt häufig auch Neubaufläche.
Ja.
Und dann habe ich so einen Teil, den ich schaffe, wo ich auch Routinen entwickeln kann, wo ich eben so dazukomme, weiß, jetzt muss ich mich da drum kümmern, jetzt muss ich da gießen und nicht gleich die ganze Fläche. Und das spielt auch keine Rolle, wenn der Garten klein ist, sollte ich das trotzdem erstmal stückweise handhaben.
Also bedeutet eher fokussiert starten, weil sonst wahrscheinlich auch,
ja,
stelle ich mir vor, das Frustpotenzial oder der Frust,
genau,
einigermaßen groß ist, wenn dann nicht alles gleich von Anfang an klappt.
Genau, und beim Garten ist das so, dann, wenn das Spaß macht und wenn man eben Lustpotenzial hat, dann kommt einem das auch alles nicht mehr wie Arbeit vor, sondern dann macht das eben Spaß und dann macht man das gerne. Das ist so, das muss ich so ein bisschen, ja, psychologisch für mich aufbauen.
Mhm, verstehe. Ich würde ganz gerne nicht nur auf das Thema Garten heute zu sprechen kommen, sondern auch aufs Thema Balkon, weil es ja nun mal so ist, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, wirklich einen eigenen Garten, eine Wiesenfläche für sich zu haben und sich da austoben,
ja,
zu dürfen. Wenn man jetzt nur einen Balkon zur Verfügung hat, was würden Sie denn sagen, gehen wir davon aus, der ist mittelgroß, sage ich jetzt einfach mal, die ZuhörerInnen können es nicht sehen, was ich da skizziere, aber ein üblich großer Balkon, damit kann ich doch auch schon viel anfangen, wenn ich möchte, und ich kann es mir grün und schön bunt machen.
Auf jeden Fall. Beim Balkon habe ich natürlich so diese Geländerfläche, wo häufig Kästen dran angebracht werden, die schon mal ganz viel Platz bieten für Pflanzen, die blühen, aber auch für Kräuter, für Salate. Also da sollte ich vielleicht auch im Kopf keine Schere haben, dass ich sage, da gehören jetzt nur Blumen rein, sondern einfach dazwischen mal Salatsetzlinge von Pflücksalaten setzen und die dann regelmäßig fürs Sandwich beernten. Das geht wunderbar. Da braucht man gar keine Bedenken haben, dass das sich irgendwas tut. Und es ist gerade im Anfang von der Sommersaison auch immer ein guter Lückenfüller, weil man die Pflanzen, die wachsen ja noch im Laufe des Sommers, und dann werden die Lücken erstmal mit Salat gefüllt. Aber genauso gut gehen Kräuter, und die blühen ja auch dann im Laufe des Sommers und sind einfach wunderschön. Dann hat man bei den Balkonen die Seitenwände, die vertikalen, wo ich entweder an den Wänden mit Hängetöpfen vielleicht arbeiten kann oder hängenden Töpfen, wo ich nochmal Eyecatcher Pflanze oder zwei, oder ich kann auch Kletterpflanzen hochklettern lassen. Also wenn ich bei Nutzpflanzen bin, dann nehme ich da vielleicht Zuckerschoten, also diese Erbsen, diese Kaiserschötchen. Die blühen schön und ich kann sie dauerhaft immer mal so als Zugabe zum Salat, als selbstgeerntetes auch mir abpflücken. Oder ich kann Duftwicken nehmen, wenn ich sage, nee, ich will sowieso ein bisschen blumiger. Duftwicken sind einjährig, werden so zwischen 1,50 und 1,80 hoch. Und Klettern brauchen so einen Draht oder ein Schnursystem, um daran hochklettern zu können, und haben dann diese großen Schmetterlingsblüten, die eben ganz fein duften oder auch mal in der Vase schön aussehen. Und dann kann ich natürlich auf dem Tisch immer irgendwie eine Schale, ein Gefäß aufstellen. Wenn es jetzt so ist, dass ich sage, ich kann am Geländer nichts festmachen, weil drunter Nachbar, der nicht zufrieden ist, wenn ich gieße, oder das System eben ja gerade gar nicht erlaubt, dass ich da was dran befestige, oder der Vermieter dann auch, dann muss ich einfach gucken, dass ich mir vielleicht ein großes Gefäß, was so ein Durchmesser von 40, 50 Zentimeter hat, auch ein bisschen höher ist, vielleicht so hoch ist, wie das Balkongeländer ist, irgendwo hinstelle und mir da so einen Minigarten, also wirklich Vielfalt pflanze, wo ich einen Eyecatcher habe, um einfach das Gefühl zu haben, hier ist Garten.
Hier ist Natur und hier tut sich was.
Ja.
Erbsen habe ich auch schon mal auf dem Balkon, auf dem Fensterbrett sogar habe ich Kasten hingemacht, und die sehen wirklich richtig schön aus, wenn die sich hochranken. Super schön grün, und das hat mich total gefreut, und das kann ich bestätigen, das klappt auch für AnfängerInnen.
Ja, und vor allem die Erbsen zeigen sowas, die haben ja diese feinen Ranken, die sich so zwirbelig wie Federn drehen, um sich dann eben festzumachen. Und das ist so, dass dieses genaue Hingucken, das ist einfach das, was uns gut tut, was dieses Entdecken, was die Natur für tolle Mechanismen hat, wie Blüten sich öffnen, wie eben Ranken sich festhalten, wo man schon ganz viel Gartenerfahrung und Pflanzenerfahrung mit sammelt, die gut tut.
Absolut. Welches, weil Sie haben Salat schon angesprochen, den man auch schon früh mit dazu pflanzen kann, dann ja auch schnell ernten kann. Welches Gemüse würden Sie denn speziell für Anfängerinnen empfehlen? Und von welchem würden Sie eher abraten, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, Gemüseanbau?
Also ich würde jetzt für den Balkon auch Spinat zum Beispiel kann man dazwischen sehen. Da braucht man natürlich eigentlich viel, weil Salat ist was sehr Voluminöses. Aber man muss ja nicht von allem gleich ein Kilo ernten oder so, sondern kann ja auch einfach den Spaß haben, dass man es in Curry dazu mischt. Und sagt, da ist was für mich selber. Kohlrabi geht ganz einfach. Mangold ist auch was eigentlich für Anfänger super easy geht. Da kauft man meistens auch schon vorgekeimte Pflänzchen. Manchmal ist das so ein Topf, wo 12, 15 Pflanzen drin sind. Die kann man ruhig vereinzeln, weil jede Mangoldstaude hat dann hinterher schon so einen Durchmesser von 5 bis 10 Zentimetern. Also die stehen in diesem Töpfchen viel zu dicht. Das sollte man wissen. Wenn man einen Garten hat, geht Kürbis auch gut. Der wächst alleine.
Ja, da braucht man Platz.
Ja, Zucchini ist das Gleiche. Und natürlich geht immer super gut Tomate.
Okay, das ist spannend, weil die Tomate ja schon auch so ein bisschen als Diva unter den Gemüsepflanzen, nenne ich sie mal, bekannt ist. Die, wenn ja von oben angeregnet wird zum Beispiel, das mag sie doch gar nicht und braucht super sonnig. Und wenn man das Gießen nicht ganz so genau nimmt oder vielleicht auch mal vergisst, dann nimmt sie einem das doch übel.
Ja, also das mit dem Regen von oben, das liegt an der Braunfäule, die für viele Tomaten oder für die viele Tomaten anfällig sind. Mhm. Allerdings auf dem Balkon zum Beispiel habe ich häufig Überdachung.
Da ist Stimmt.
das ganz automatisch gegeben. Im Garten kann ich mir das bauen, beziehungsweise ich gehe auf Tomatensorten, die weniger und oder gar nicht Braunfäule anfällig sind. Weil wir haben ja hunderte von verschiedenen Tomaten und dann gehe ich halt nicht so sehr drauf, dass ich sage, ich will jetzt die ganz exotische Reisetomate haben, sondern ich gehe drauf, was ist eine gut schmeckende, robuste, wenig anfällige Sorte. Da kann man nämlich doch eine ganze Menge mitmachen. Und bei der Bewässerung würde ich immer dazu raten, mit diesen jetzt immer mehr im Begriff, mit dem Begriff Olla beschriebenen Gießsystemen zu arbeiten. Also diese Tongefäße, manchmal einfach zwei Tonblumentöpfe gegeneinander geklebt oder auch richtig schön getöpferte Gefäße, die in die Erde gegraben werden. Und die dadurch, dass dieses Material porös ist, wenn das die Erde trocken wird, das Substrat trocken wird, einfach langsam dieses Wasser abgeben. Und damit kann ich richtig gut die Bewässerung modulieren. Also da habe ich echt gute Erfahrungen gemacht selber. Da braucht man gar nicht viel Technik. Man muss dann alle 4-5 Tage eben dieses Reservoir auffüllen und dann kriegt die Tomate ganz gleichmäßig ihr Wasser.
Das ist ja schon mal ein toller Tipp für Leute, ich zähle mich damit ein, die das Gießen dann vielleicht auch ein-, zweimal vergessen oder auch wenn man kurze Zeit verreist ist, wenn sie sagen, alle 4-5 Tage reicht es, das ist ja ein super Tipp.
Ja, vor allen Dingen, am Tag, bevor man losfährt, gießt man nochmal richtig, macht das Reservoir voll und dann geht das wirklich. Und ich praktiziere das selber. Ich habe halt den Vorteil, ich habe zwar auch die Tomaten bei mir in Töpfen, aber einen Dachvorsprung vom Haus, sodass sie da trocken stehen, aber halt sie alle in Tontöpfen und habe dann in jedem Tontopf eine Olla drin und damit arbeite ich dann.
Weil Sie gesagt haben, Tomatensorten speziell nehmen, die keine Braunfäule ausbilden. Wenn ich das jetzt von selber nicht weiß, steht das auf den Samenpäckchen oder auf Jungpflanzen dabei? Ja. Oder wenn ja, steht dabei, ansonsten einfach in der Gärtnerei beraten lassen wahrscheinlich.
Genau. Weil das ist ein Problem, was viele Menschen haben, viele Gärtner haben und eben kein extra Dach bauen wollen, weil das ist ja dann auch immer mit Sturm oder so, kommt Wind auf, dann fliegt einem alles um die Ohren und damit kann man das eigentlich ganz gut bewerkstelligen. Und im frühen Stadium, wenn also die Pflanzen noch wirklich klein sind und ich noch nicht so die Höhe berücksichtigen muss, dann kann ich auch zum Beispiel bei starkem Regen einfach diese großen Plastikkisten, diese Klarsichtkisten, die es überall zum Sammeln von Sachen im Keller oder so gibt, die nehmen und falschrum drüber decken.
Ah, das ist auch
dann
ein toller
Tipp. Dann
habe
ich mein kleines Gewächshaus.
Das stimmt. Jetzt haben wir schon Gemüse auf jeden Fall, was sich eignet. Kohlrabi werde ich mir auf jeden Fall merken, den esse ich super gerne. Und wenn es der einfach ist zum selber ziehen, dann mache ich das auf jeden Fall. Sie haben auch Kräuter schon genannt. Kräuter sind ja vor allem auch gutes Insektenfutter, was man ja immer auch gerne mitdenken sollte, dass man nicht nur vielleicht sich selbst versorgt, sondern auch die Bienen und die Hummeln und die Schmetterlinge, die vorbeifliegen. Welche Kräuter vielleicht nochmal eben so für Balkon, aber auch wenn man ein bisschen mehr Platz hat im Garten, sind denn dafür besonders gut geeignet, auch bei uns zu gedeihen?
Also das sind vor allen Dingen die mediterranen Kräuter. Also ich habe zum Beispiel Rosmarin, der blüht im Februar, März und ist damit total wertvoll, weil da ist noch nicht so viel im Garten. Zum Sommer hin ist es dann der Thymian und der Salbei, die wirklich auch ansehnlich schöne Blüten bilden, also wo ich wirklich auch was für mich habe. Dann ist es aber auch der Kerbel, wenn ich den im zweiten Jahr stehen lasse, dann bildet der seine Blüten, dann ist er zwar nicht mehr so gut im Geschmack, aber dann hat er halt wirklich schöne weiße Blütendolden. Und wenn ich zum Beispiel den Kerbel gar nicht ins Gemüsebeet pflanze, sondern zwischen meine Beetrosen, dann kann ich ihn da gut beernten, aber habe dann halt so zu den Rosen im Juni einfach so einen weißen Schleier mit den Kräutern und dann kommen da auch ganz viele Insekten und freuen sich dran.
Schön.
Werbung.
Neben der Artenvielfalt liegt Thom Baumarkt auch der Schutz der Moore am Herzen. Was das mit Gärtnern zu tun hat? Herkömmliche Pflanzenerde besteht bis zu 90% aus Torf. Für den Torfabbau werden Moore trockengelegt. Dabei wird der Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten zerstört und große Mengen CO2 freigesetzt. Um das zu verhindern, sollten GärtnerInnen unbedingt auf torffreie Erden setzen. Bei Thom sind sie erkennbar am Pro-Planet-Label. Bis nächstes Jahr stellt Thom sein gesamtes Erdensortiment auf torffreie Alternativen um. Weitere Infos und Tipps zum torffreien Gärtnern gibt's auf thom.de. Den passenden Link findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende. Kräuter sind ja auch, so meiner Erfahrung nach, relativ pflegeleicht. Da muss ich nicht so viel beachten, wie jetzt beispielsweise Rosen haben Sie angesprochen. Die brauchen ja doch dann mal einen Zuschnitt und vielleicht ein bisschen mehr Liebe oder dass man die abgestorbenen Blüten dann abzupft. Würden Sie sagen, so wenn man weiß, man möchte zwar ein Blumenbeet oder ein Gemüsebeet haben, aber eigentlich nimmt man sich nicht wirklich so viel Zeit dafür. Sind dann Kräuter eine gute Möglichkeit und ein guter Kompromiss?
Also eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Weil die Kräuter, natürlich, die beernte ich und dadurch schneide ich da automatisch immer ein bisschen dran rum. Aber wenn zum Beispiel beim Schnittlauch die Blüten da waren, dann muss ich die eigentlich auch rausschneiden. Oder ich muss ihn einmal komplett schneiden, damit er wieder frisch austreibt. Also das würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt so, weil dann... Ja, diese mediterranen Kräuter, die sind natürlich, wachsen selber, man zupft so ein, zwei Blättchen und damit bleiben die relativ gleich. Aber Petersilie ist zum Beispiel echt die Mimose unter den Kräutern, ne? Und Dill, dass man das schafft, dass der schön kommt und dann auch blüht, ist auch schwierig. Von der Tendenz her würde ich sagen, die mehrjährigen Kräuter, die würde ich dann vor allen Dingen nehmen. Also Estragon zum Beispiel, Pfefferminze, die breitet sich ganz gut aus, aber ist halt auch ein schöner, konstanter Faktor. Diebstöckel als für Gemüse, Suppen oder Rahmen kann man da die Blätter gut nehmen und frisch ernten. Aber letzten Endes ist das gar nicht so ein Unterschied mit der Arbeit.
Okay, verstehe. Das heißt, die Illusion kann ich mir und vielleicht auch dem einen oder anderen HörerInnen nehmen. So ein bisschen Zeit sollte man schon investieren, wenn man denn was ernten möchte und möchte, dass es schön blüht.
Genau. Also ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich ein bisschen laissez-faire im Garten zutraut. Also, dass man sich traut, dass da die Rosen nicht abgeschnitten werden, wenn sie verblühen, sondern Hagebutten sich bilden, damit die Vögel Hagebutten haben. Dass man sich nicht dem Druck aussetzt, der Garten muss gefegt aussehen, weil die Nachbarn das meinen, dass der gefegt aussehen muss, sondern dass man für sich entdeckt, dass vielleicht in den Ecken, in dem Laub, die Vögel unendlich viel zu picken haben und dass auch so ein kleiner Totholzhaufen ganz schnell besiedelt wird und dass da plötzlich ganz viel Leben ist, was ich sonst diesen Lebewesen in meinem Garten eigentlich gar nicht bieten kann. Und da, glaube ich, muss man sich ein bisschen frei von machen, den Druck zu sehen, dass das so penibel ordentlich ist. So ein paar Handgriffe wie ja im Frühling jetzt einmal die Rosen kräftig schneiden, da komme ich nicht dran vorbei. Aber auch die Hortensien, die sind eigentlich super pflegeleicht, brauchen allerdings viel Wasser. Aber ich muss eigentlich nur im Frühjahr einmal die welken Blüten abschneiden, wenn die dann ja schon fast vom Wind weggeweht werden. Also so an jeder einzelnen Pflanze ist so unendlich viel gar nicht zu tun. Es ist die Summe und dann ist es einfach so das Hingucken und vielleicht einfach mal sonntags mit dem Kaffeebecher rausgehen, ein Eimerchen mitnehmen oder ein Körbchen mitnehmen und so das, was ich gerade finde, was ich gerade sehe, wegnehmen und sagen, so, jetzt habe ich meinen Teil getan und habe das auch genossen, weil die Vögel einfach schön gezwitschert haben, ich irgendeinen tollen Falter gesehen habe und gar nicht so sagen, oh, jetzt muss ich mir alte Sachen anziehen und jetzt werde ich schmutzig und es ist alles so mühevoll, ne? Also Gießkanne schleppe ich nicht. Dann freue ich mich, dass ich die Pflanzen einfach wässer und dass das für die schön wird.
Das klingt, bei Ihnen klingt es auch sehr schön, wenn Sie es erzählen. Da bekommt man wirklich gleich Lust auch loszulegen. Sie haben zwei wichtige Aspekte angesprochen. Auf das Thema möglichst nachhaltig gärtnern möchte ich gern gleich noch zu sprechen kommen. Erst wollte ich nochmal fragen, weil Sie haben Rosen jetzt schneiden angesprochen. Was ist denn noch ein sehr wichtiges oder was sind die wichtigsten To-Dos, die ich jetzt im Frühling erledigen sollte, um in die Gartensaison zu starten?
Also erstmal gucke ich, was alles kommt und ob überhaupt so alles wiederkommt, von dem ich mir erhofft habe, dass es wiederkommt. Ja. Da muss man vorsichtig sein und auch manchmal Geduld haben, aber das ist so ein spannendes Entdecken und Suchen. Dann ist es das, ja, auch noch drin eigentlich das Planen. Was soll dieses Jahr mein Fokus sein? Also wieder dieser Fokus-Aspekt. Ja. Und dann geht's ums Schneiden, ja, der Rosen, die Rasenkanten. Wenn ich einfach einen gepflegten Eindruck haben will, dann ist neben dem Schnitt des Rasens selber die Kanten ordentlich zu haben ein ganz wichtiger Punkt, mit dem einfach die Optik gleich viel besser aussieht. Und dann werden jetzt so die restlichen trockenen Stauden, Stängel und sowas, das schneide ich alles weg, Gräser, damit das schön hochwachsen kann. Die Frühblüher, die jetzt schon verblüht sind, also in Ziermandeln, Zierkirschen, die jetzt schon verblüht sind, Forsythien, da ist der Zeitpunkt, jetzt wirklich sie zurückzuschneiden, damit sie uns verkräftigt, damit sie im nächsten Jahr wieder sich mit neuen Trieben, die Blütenknospen bilden, aufbauen. Wenn ich das im Herbst erst mache, schneide ich die nämlich alle wieder weg.
Ah, verstehe.
Also von daher ist der Wachstumsrhythmus da ein anderer.
Und wirklich auch, wenn ich kurz nochmal nachhaken darf, wirklich aber warten, bis sie verblüht sind, weil wenn ich noch draußen schaue, sind die Forsythien noch sehr gelb und die blühen. Also die darf man fertig blühen lassen und erst dann schneiden.
Genau, und dann nehme ich so die ältesten Triebe richtig raus und natürlich beachte ich, dass da gerade kein Vogel sich sein Zuhause gebaut hat. Das ist natürlich auch wichtig, von daher muss ich immer so ein bisschen schauen, wie ich das mache. Aber das sind so die Schnittmaßnahmen, die wichtig sind. Und dann muss ich düngen jetzt. Das heißt, am besten ist es, den eigenen Kompost verteilen an den Pflanzen, also damit alles, was jetzt wächst, wirklich richtig schön Kraft hat zum Blühen und Frucht bilden. Kompost ist da das Verträglichste. Natürlich kann ich auch Produkte nehmen, die ich einkaufe, ob nun eben biologischer Natur, also organischer Natur oder anorganischer Natur. Und dann sollte ich, wenn ich viele Blütenstauden habe, die also so Pfingstrosen und Astern und sowas, dann sollte ich jetzt gucken, dass ich die Stützen dafür aufbaue. Also, dass ich die Halter, dass die wirklich reinwachsen in ein Gerüst und nicht auseinanderfallen. Da kann ich gut Haselnussruten nehmen und die einfach rundherum in die Erde stecken und dann mit Gräserresten rundherum den Halt flechten. Das müssen keine Kunststoff- oder Metallsachen sein, sondern das kann ich. Ich kann auch so Halbkreise flechten, dass ich halt einfach so Triebe rüberlege und verflechte wie für eine Halbkugel.
Ja.
Das gibt dann auch schon Stabilität und Halt. Das ist sowas, was jetzt wichtig ist, und dann natürlich die Aussaat. Ne? Da muss ich gucken, dass ich da so jede Pflanze wieder aussehe, die ich haben möchte. Und beim Durchgehen einmal gucken, wo so richtig viel Beikraut, Unkraut, was ist, was ich nicht haben möchte. Das kann auch sein, dass ich zum Beispiel eine Aster so ausgesät hat, dass ich sage, nee, die nehme ich jetzt raus und verschenke ich an die Nachbarn oder tue sie auf den Kompost, weil ich weiß gar nicht mehr wohin. Alle sind versorgt. Ne? Da gibt es Pflanzen, die das halt machen. Ist es Löwenzahn, ist es ja ein Giersch, dann würde ich gucken, dass ich es nicht auf meinen Kompost tue, sondern würde gucken, dass ich es in die Biotonne tue, damit ich mir wirklich den Garten nicht noch mehr mit diesen Pflanzen infiziere.
Mhm, verstehe. Wobei man, genau, wie Sie sagen, Unkraut oder Beikraut, das hängt dann natürlich ein bisschen von der Definition ab, und wir bei Utopia plädieren auch dafür, ruhig Giersch stehen zu lassen und genauso auch den Löwenzahn, weil eben dann auch die Insekten sich freuen.
Ja, Unkraut entsteht im Kopf. Also das ist,
das ist ein schöner Satz.
Ja, ja, das ist so mein Plädoyer immer. Wir machen die Pflanze zum Unkraut. Die wird nicht, die wird als Pflanze, ist sie integriert, und für uns ist sie dann eben in unserer Garten, in unserem Gartensystem zu viel.
Genau. Sie haben das Thema Düngen ja auch schon angesprochen. Genau, da möglichst, wenn man hat, Kompost zu nehmen, ansonsten organischen Dünger. Ein anderes Thema, auf das wir auch schon seit Jahren versuchen aufmerksam zu machen, ist das Thema Erde, die richtige Erde oder eher vielmehr die falsche Erde, die ich nicht kaufen soll. Ich möchte da auf die Torf hinaus, beziehungsweise auf das Thema torffreie Erde. Denn Torf, das in Blumenerde gemischt wird, muss erstmal gewonnen werden, und dafür werden Moore trocken gelegt. Und viele vergessen, dass Moore ein sehr, sehr wichtiger Kohlenstoffspeicher sind. Wichtiger sogar noch oder noch besser als unsere Wälder. So langsam scheint das Thema auch bei den Händlern angekommen zu sein, da torffreie Erde jetzt, habe ich so das Gefühl, ein bisschen einfacher und öfter auch erhältlich ist. Würden Sie auch sagen, dass das ein Thema ist, was sich langsam bemerkbar macht, oder das Problem, dass es langsam mehr Aufmerksamkeit bekommt und die Leute auch gewillt sind, torffreie Erde zu kaufen?
Ja, also da bin ich ganz bei Ihnen. Die Industrie ist da, Erdenindustrie ist da sehr hinterher, ist auch hinterher, wo noch Torf abgebaut wird, dafür Ersatz zu schaffen, beziehungsweise auch Moore zu renaturieren. Aber ich habe so ein kleines, also das ist, spricht jetzt alles für die torffreie Erde. Aber ich darf nicht sagen, dass eine Erde, die aus Klärschlamm gewonnen ist, die auch sehr viel organisches Material enthält, dass das die bessere Erde ist. Weil da habe ich nämlich extrem viele Schadstoffe drin. Deswegen ist das Wichtigste, dass A, torffrei draufsteht, dass die Erde aber auch zertifiziert ist. Die Erde sollte zertifiziert sein. Es sollte tatsächlich so sein, dass da ein Label drauf ist, dass man weiß, welche Bestandteile drin sind. Und das hat leider auch immer was mit Preis zu tun. Also wenn ich
das stimmt.
Beim Einkauf vor der Kasse so drei Paletten mit super günstiger Erde sehe, dann kann ich die Finger nur davon lassen. Ich investiere besser in ein Produkt, was ein bisschen mehr kostet, weil dann sind auch zum Beispiel Tonminerale beigemischt, die die Fähigkeit haben, Wasser zu halten, die für eine gute Durchlüftung der Erde sorgen, die dafür sorgen, dass die Erde eine gewisse Strukturstabilität hat, weil diese ganzen organischen Stoffe zersetzen sich ja im Laufe des Sommers. Und je wärmer es ist, gerade im frühen Sommer, desto schneller sackt die Erde zusammen, und man hat dann so, gerade bei Töpfen oder Balkonkästen, dass so plötzlich sich so Spalten am Rand auftun. Ja. Und das Wasser fließt auch nur noch durch. Und das ist einfach, weil die organische Substanz aufgebraucht ist. Und da muss ich halt gucken, dass ich das möglichst vermeide, dass ich eine Erde habe oder ein Substrat habe, was sich eben ja sehr schnell selbst aufzehrt, sondern dass da eben auch die etwas wichtigeren Bestandteile und langlebigeren Bestandteile drin sind, die da besser ihre Dienste tun über das Jahr und über die Saison.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt und damit kann man ja auch sagen, klar ist es hochpreisiger, aber man hat halt auch länger was davon.
Ja, ja, und in der Regel ist dann auch definiert, welcher Dünger drin ist. Da kann ich mich dann auch entscheiden, ob ich sage, ich will es einfach arbeitsarm haben und nehme Langzeitdünger oder ob ich sage, nee, der ist mir jetzt, weil da sind Kunststoffkügelchen drin, in denen die Nährstoffe sozusagen langsam abgegeben werden, ist mir nicht so wichtig. Ich nehme einen, der einen organischen Dünger drin hat. Ne? Also das kann ich alles bestimmen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Produkte, die möglich machen, dass ich das habe, was ich für meinen Garten, für meine Pflanzen als am besten beurteile.
Mhm. Damit sind wir auch schon voll drin im Thema möglichst nachhaltig gärtnern, der Dünger und der Haltung. Ich würde auf jeden Fall mal das Thema Gießen mit Regentonne anführen, dass sobald man, wenn man ein bisschen größeren Balkon hat, kann man da auch schon Platz dafür schaffen. Aber sobald man einen Garten hat, wirklich Regenwasser aufsammeln und damit gießen, ist ja auch besser für die Pflanzen oder für die meisten zumindest. Genau, was sind denn noch wichtige Dinge, auf die ich achten kann, um mich und möglichst viele Tiere zu erfreuen in meinem Garten?
Also beim Einkauf ist es halt möglichst auf ja eine Produktion zu achten, die aus der Umgebung stammt, also dass die Pflanzen gar nicht großartig weit transportiert werden, dass die Töpfe recycelt sind, beziehungsweise dass sie recyclingfähig sind, weil zum Beispiel die schwarzen Blumentöpfe ja gar nicht recycelt werden können, weil die Maschinen sie gar nicht erkennen. Das ist ja ein Problem einfach. Und jetzt kommt es ja auch immer mehr, dass, was weiß ich, vergiss mal nicht, sind in blauen Töpfen oder die Hyazinthen sind das in farbigen Töpfen. Weil das sind eigentlich die nur, oder hellgraue Töpfe, die richtig dann auch recycelt werden können. Oder sogar, wenn möglich, dass man Gemüse in Papiertöpfen oder so hat, die gar nicht mehr in Kunststoff sind, sondern die Töpfe werden mitgepflanzt und zersetzen sich dann irgendwann. Das finde ich einmal ganz wichtig. Das andere ist halt bei den Erden und Substraten, die sind in Säcken und die sind immer in Plastiksäcken. Man braucht womöglich viel davon. Da ist die Frage, gibt es vielleicht einen von der Stadt den Kompost oder den grünen Hof, wo man Blumenerde sich auch selber abholen kann in Wannen oder anderweitig. Die arbeiten auch mit guten Materialien, die haben ihre eigenen Komposte und verwenden das ja selber in ihren Gärtnereien. Also von daher ist dem ja gar nichts entgegenzusetzen. Aber das finde ich immer noch wichtig, weil diese Schwämme von Plastiksäcken, die finde ich persönlich fürchterlich, die dann nach dem Pflanzen immer ist. Aber auch so beim Gärtnern selber gucken, dass man Werkzeug hat, was aus Metall und einem Holzstiel besteht.
Okay.
Ja. Kein Plastikstiel, keine Plastikhake irgendwie. Das sind dann doch Abrieb und Mikroplastik kommt in den Boden und das kann man meines Erachtens vermeiden, weil das andere ist auch sehr traditionell und herkömmlich und haltbar.
Super robust, ja. Das kauft man einmal.
Einen Weidenkorb nehmen, um Schnittgut zu sammeln, um Laub aufzusammeln. Sieht einfach auch viel schöner aus. Kann man dann auch viel eher mal irgendwo an der Ecke stehen lassen, um beim nächsten Rundgang wieder was reinzuwerfen und dann, wenn er voll ist, den zum Kompost zu bringen. Also das sind für mich so Sachen, die wichtig sind. Aber zum Beispiel auch die Brennnessel als Dünger verwenden. Also Brennnesseljauche selber mit Regenwasser herstellen und das als Dünger verwenden, finde ich, ist auch eine sehr gute Alternative im Frühjahr den Pflanzen mal so ein bisschen eine Starthilfe zu geben.
Da haben wir auch übrigens auf utopia.de eine Anleitung dazu, wo man die macht. Die verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Das musste ich gerade noch unterbringen.
Sehr gut. Ja, und dann ist aber auch noch eins, und das ist wirklich, wenn ich pflanze, gucken, dass die Blühlücken wirklich gefüllt werden. Wir haben zum Beispiel die Obstblüte, die jetzt im April ins Haus steht, wo überall die Obstbäume blühen. Das ist schwirrt und surrt und alle sind glücklich. Aber danach habe ich wirklich so einen kleinen Knick in dem Pollenangebot für die Insekten. Und dass ich wirklich gucke, dass ich frühe Sommerblüher, dass ich frühe einfach blühende Rosen habe, bis die Sommerblumen alle da sind, bis die Sonnenblumen blühen und wieder mehr da ist. Dass ich da gucke, dass ich im Herbst gucke. Wir haben häufig einen warmen Oktober, warmen November, also Herbstastern pflanzen, ungefüllte Winterastern pflanzen, die dann auch nochmal wirklich Pollen liefern und den Insekten halt was anbieten können, wo sie sonst häufig ja verhungern. Ne? Das kriegt man ja mit, dass dann plötzlich irgendwie die Insekten auf der Erde nicht mehr können und nicht mehr fliegen können, weil eben die Kraft fehlt.
Das heißt, Sie würden auch sagen, dass Hobbygärtnerinnen wirklich viel leisten können für Wildbienen und Co. Das ist nämlich so eine Frage, die ich mir so manchmal stelle auf meinem kleinen Balkon. Bringt es überhaupt dann wirklich was oder hat es einen Beitrag, dass ich da eben jetzt genau darauf achte, zwei Kräutersorten einzupflanzen, wo ich weiß, die bilden schöne Blüten aus und bieten dann auch Nektar?
Ja, das ist total wichtig. Also die sind ganz, ganz wichtig, weil das sind wie so Trittsteine, ja? Da können die mal rasten und können wieder weiterfliegen und können größere Distanzen überwinden. Und dafür ist jede kleine Stelle wichtig. Ne? Also auch wenn ich irgendwo an meinem Arbeitsweg nur eine kleine Ringelblume in die Baumscheibe setze, das bringt schon was. Ja? Also zu viel gibt's nicht. Und überflüssig ist auch nichts. Die Natur sucht sich schon wirklich ihrs, dass sie damit klarkommt. Man sieht ja auch, auf dem Balkon fliegen dann eben Bienen, Schwebfliegen, die an den Blüten vorbeikommen.
Und es ist auch total schön zu beobachten. Ich finde, man freut sich auch total, wenn die den Weg dann zu einem finden. Ja. Und ja, das ist fürs Gefühl schön und einfach auch fürs Auge. Man sollte aber nicht nur, weil Bienen oder Wildbienen, das haben ja die meisten Menschen zum Glück mitbekommen, dass die gefährdet sind und dass man da denen auf jeden Fall was Gutes tun soll und darf. Es gibt ja aber auch noch mehr Tiere im Garten, die man unterstützen kann. Ich denke da zum Beispiel an Vogeltränke im Sommer, gerade wenn es heiß ist, freuen die sich auf jeden Fall ja auch über was zu trinken. Genau, oder im Winter dann über entsprechendes Vogelfutter.
Also ich habe meinen Garten eingerahmt mit formalen Hecken, einfach Buchenhecken, weil der ist nicht so groß, Feldahorn, das sind verschiedenste Gehölze, aber die schneide ich auch. Aber ich lasse immer ein oder zwei Äste pro drei Meter rausstehen, weil das ist für die Vögel so ein Ausguck. Und da sitzt immer einer drauf, weil die brauchen diesen freistehenden Ast, um halt sich einen Überblick zu verschaffen, und zwar gesichert. Also sich nicht eben pedantisch dran halten, dass jetzt also da gerade Kante sein muss und dass das alles kastenförmig und ganz ordentlich sein muss, sondern eben auch mal was lassen. Und mir ist das aufgefallen, weil irgendwann stand halt ein Ast raus und da saß immer das Rotkehlchen drauf. Ne? Wenn ich morgens Rollladen hoch, Rotkehlchen drauf. Und abends Rollladen runterlassen, das Rotkehlchen saß immer noch drauf. Zwischendrin waren die Meisen da. Und das, finde ich, sind einfach so Sachen, dass wir da einfach miteinander pflegen und auch die Äste, die geschnitten werden, dass die drunter kommen, unter die Hecken. Dass man freie Räume mulcht, das ist für die Tiere einfach ganz wichtig, weil das nochmal Lebensräume sind, die besiedelt werden, nicht immer mit dem Auge zu sehen, aber ganz wichtig einfach, dass dieser Lebensraum gegeben ist und auch vielleicht mal irgendwo ein bisschen Totholz liegen bleibt, wenn man mal ein paar dickere Äste hat, die man abgeschnitten hat, dass man die einfach aufschichtet und irgendwo unauffällig hinlegt, ohne dass es jetzt großartig unordentlich wirkt, aber dass die da verrotten können. Und dieses Verrotten ist eben auch ganz viel, bedeutet ganz viel Leben in unserem Garten.
Ja, Totholz bedeutet auf keinen Fall, dass da kein Leben mehr drin ist, sondern das bietet dann kleinen Lebewesen auf jeden Fall wichtigen Lebensraum.
Und für mich wäre einfach noch wichtig, weil wir gucken in den Sommer, wir können es noch nicht sehen in der Glaskugel, wie trocken und heiß er wird, aber dass wir auf jeden Fall diese Gartenlebensräume gucken, so gezielt wie möglich auch zu bewässern, damit diese Oasen wirklich bleiben für die Tierwelt und nicht, man sagt, ach, man gießt jetzt nicht mehr, um Wasser zu sparen. Klar, wir müssen das Wasser sparen, deswegen jetzt gut die Speicher füllen und immer sparsam damit umgehen, damit man da möglichst lange was von hat.
Das ist schön. Ich würde zum Abschluss noch gerne von Ihnen wissen, weil Sie mit Sicherheit sehr viele Gärten schon gesehen haben, wie denn für Sie der perfekte Garten aussieht oder was ihn ausmacht.
Der perfekte Garten ist eigentlich der, der zu dem Besitzer passt. Also das ist für mich immer ein Spiegel. Also wenn diese Einheit stimmt, wenn ich so das Gefühl habe, ja, das ist der Mensch, der da drin lebt. Das kann bei dem einen halt mehr ein meditativ ruhiger Yogagarten sein, in dem halt gar nicht so viel Verschiedenes blüht. Das kann bei dem anderen eben der sommerliche Rosengarten sein oder ein Garten, der halt ganz frühzeitig sich aufmacht, weil er dann die Bäume noch keinen Schatten bilden und da ganz viel Frühlingsblüher drunter sind. Dann ist das für mich stimmig, ehrlich gesagt.
Das klingt total schön und da haben Sie absolut recht, was für den einen perfekt ist, muss für den anderen noch nicht passen. Der eine mag es ordentlicher, die andere vielleicht nicht, aber das finde ich auch einen schönen Schlussgedanken nochmal. Man darf es ruhig auch ein bisschen unordentlicher, nenne ich es jetzt mal bewusst, lassen, einfach natürlicher und die Natur auch einfach mal machen lassen.
Ja, unsere Ordnung beruht häufig auf rechten Winkeln und die Natur ist ja organisch. Da sind auch mal ganz andere Formen, Spektren dabei und die dürfen wir zulassen.
Das stimmt. Ich danke Ihnen, Frau Wächter, für Ihre Zeit und vielen Dank für die vielen schönen Tipps.
Ja, sehr gerne. Ihnen auch einen guten Tag und eine gute Gartensaison.
Dankeschön. Und das war's schon wieder mit dem Utopia-Podcast für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auch über eine Bewertung. Und wenn ihr Feedback habt, dann schickt uns das gerne an podcast@utopia.de. Ganz viel Spaß beim Aussäen, Anpflanzen, Umgraben und Hegen eures Gartens oder eures Balkons. Macht's gut!
Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.